ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian, Jesus im Winter. Und du, Liebling.
Weißt du was? Ich nehme mal den Anfang auf.
Okay.
Weil wir sehen so geil aus mit unseren Shirts.
Okay.
So, jetzt muss ich mal gucken, Bildschirmvideo aufnehmen. Aufnehmen. Okay, gut, geht nochmal los.
Über den Tag mit Anke, Engelke und Christian, Jesus im Winter. Und du, Liebling, über den Tag, über den Tag.
Hallo, Anke Engelke, guten Tag auch.
Na, du, und jetzt erst, wo ich versuche, meinen Bizeps zu küssen, sehe ich, dass ich noch so schwarz-rot-gold Streifen am Abschluss meines Ärmels habe. Das ist ja verrückt.
Sehr schön. Wir beide im Deutschland-Trikot nach diesem phänomenalen Wochenende. Richtig, richtig cool. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, was du für ein Shirt anhast. Meines ist von 2010, also schon... Ich habe noch 3 Sterne hier.
Ich habe schon 4 Sterne.
Du hast schon 4 Sterne.
Vier, ja.
Und du hast nur so schwarze Querstreifen. Und ich weiß nicht, aus welchem Jahr das ist.
Soll ich dir was sagen? Ich habe in dieser Familie gibt es sehr, sehr viele Fußballtrikots. Alles Mögliche, ja. Und ich habe schon so manches Mal mich geärgert, weil irgendwelche so Kunststoff- oder Plastikteile dann von den verschiedenen Aufdrucken abgingen. Ja. Aber die richtige Qualität siehst du ja erst, wenn gar nichts abgeht, wenn alles dran bleibt, auch nach sehr vielen Wäschen. Ja. Und hier ist alles noch dran. Das Logo, das Emblem hier vom deutschen, das ist DFB? Oder was ist das hier? Was ist das hier?
Das ist das Logo letztendlich des DFB, also das Logo Deutschlands.
Warum hast du denn... Naja, das ist ja egal, das ist einfach anders. Die Form ist einfach bei dir anders. Und erst 3 Sterne, ist das interessant.
Ja.
Sag mal, aber dieses T-Shirt gab es nur bei dem Spiel Deutschland-Malta zu kaufen oder ist es ein Fanartikel und man kann das dann sich so wünschen?
Weißt du was, das ist gar kein Fanartikel. Das ist ein Originalshirt von dem Spiel. Das haben die Spieler getragen. Und ich habe das geschenkt bekommen von jemandem, der... Er beim DFB arbeitet, ein Freund von mir. Und der hat mir vor vielen, vielen Jahren, weil das Trikot übrig war, und die werden nur gemacht für das Spiel. Und die Spieler tragen dann das Spiel. Und das war ein Trikot vom Spiel Deutschland gegen Malta, 13. Mai 2010 in Aachen. Und das steht auf dem Shirt drauf.
Nein.
Ja.
Und aber was steht denn hinten drauf? Dreh dich mal kurz um.
Ja, da steht nichts drauf.
Da ist ja kein Spieler und keine Nummer drauf.
Da ist nichts drauf.
Okay, aber da wäre, du hast auch sowas Genähtes hinten im Nacken. Was Goldenes Genähtes. Siehst du das da?
Ich kann es ja
eingestickt. Ja, dann müsstest du dich einmal umdrehen und ganz nah an die Kamera. Das sieht ja schön aus.
Ja, das ist was mit Gold. Das heißt irgendwie die Mannschaft oder so steht da, glaube ich.
Es ist so hell. Es ist Gold auf Weiß. Das ist natürlich kacke. Das kann ich nicht lesen.
Ja, Mist.
Oh, das müsstest du kurz ausziehen. Was hast du unter? Trägst du Unterhemden unter T-Shirts?
In dem Fall habe ich eins, ja.
Dann müsste ich das. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ja, das macht mich wahnsinnig, wenn ich das nicht erfahre.
Ich ziehe es mal kurz mal aus hier.
Du hast ein T-Shirt unter dem T-Shirt.
Ja, und da steht einfach nur drauf Deutscher Fußballbund.
Aber gestickt in Schreibschrift. Das finde ich so solche. Oh, das sieht ganz hübsch aus. So ein bisschen verschnitten. Oh, das
Deutscher
ist so ein Schrifttyp.
Und zwar so in Schreibschrift.
Jetzt muss ich warten, bis der Kopfhörer wieder drauf ist.
Zieh es mir wieder an, weil ich kann ja nicht wieder zurück aufs Spielfeld ohne.
Nein, absolut. Disqualifikationsgrund. Du, das ist ein Schriftzug, den ich kenne von meinen Stofftaschentüchern. Wenn ich Stofftaschentücher auf dem Flohmarkt kaufe, dann wasche ich die. Dann gebe ich die in eine Stickerei, dann sticken die da den Text drauf, den ich mir wünsche. Und dann bügel ich die und dann verschenke ich die. Ja. Und deine Schreibschrift, die du hinten im Nacken hast, das haben die mir nachgeäfft, glaube ich, vom DFB.
Ich glaube auch.
Ich glaube nicht, dass die originell sind. Ja.
Manuel Neuer musste ja auch vor Anfang des Spiels, und zwar bereits nachdem die Kapitäne sich getroffen haben und ausgelost wurde oder Münze geworfen wurde, musste er doch nochmal raus.
Umziehen, ne? Warum?
Und ein anderes Unterhemd anziehen.
Warum?
Weil das muss die gleiche Farbe haben, habe ich verstanden. Ich war noch nebenbei am Rumkruscheln da. Mhm. Aber es musste die gleiche Farbe haben wie das Shirt oben. Und das setzte sich wohl ein bisschen ab. Und dann wurde er nochmal rausgeschickt. Und du denkst, das okay, nach mir, all der Kritik, jetzt läuft es bei Neuer sogar beim Anziehen schief. Aber er hat das schnell ausgezogen und hatte dann, glaube ich, kein Unterhemd an. Nur das Trikot auf seinem
Habe ich
Nacken
alles nicht mitbekommen. Ja, wer hat denn da mit ihm geschimpft? Da kam
der Schiedsrichter, glaube ich, war das.
Auf sowas muss der Schiedsrichter achten auch.
Ja, es gibt da ganz strenge Regularien und Manuel Neuer hatte ein falsches Unterhemd.
Du, und das ist ja, das hat ja, also das hat bei mir auch in der Familie und im Freundinnenkreis immer wieder für Freude gesorgt, wenn Manuel Neuer so funky Unterhemden anhatte. Die waren ja oft so in sehr schrillen Farben.
Ja.
Und mit so abgeschnittenen Ärmeln, dass man auch dachte, wie originell ist eigentlich Manuel Neuer? Ich habe den ja gar nicht so auf dem Schirm, aber ich kenne viele Mädchen, viele Frauen und auch Männer, die den sehr sexy finden und auch sich immer gefreut haben, wenn der so farbige Sachen anhatte drunter. Und da ist, ich kann mich aber nicht dran erinnern, dass das mal Ärger gegeben hat. Oder war das nur Bundesliga?
Möglicherweise. Dies ist eine Europameisterschaft. Da gibt es strenge Regularien. Ich habe das auch nur so am Rande mitbekommen, weil ich auch noch nicht so ganz bereit war zum Gucken.
Ich auch. Ich habe Catering gemacht und da musst du ja um so viel, wenn du das Catering-Unternehmen bist an so einem Abend, dann bist du ja auch sehr eingespannt.
Mit schottischem Essen natürlich.
Nee,
man macht ja immer
nicht.
Das Gegner des Essens. Man macht ja immer, oh Gott, man macht ja immer das Essen des Gegners.
Ja?
Ja. Weißt du, womit du wirklich deiner Mannschaft, die du da bei dir zum Gucken hattest, wirklich, und da waren auch ein paar Kinder dabei, oder etwas jüngere Menschen, eine richtig große Freude hättest machen können?
Nee.
Wenn du die typisch schottische Kreation, muss man schon fast sagen, ein fast schon Nationalessen Schottlands hättest kredenzt, und zwar frittierter Schokoriegel.
Ja, das habe ich schon oft gehört.
Die Schotten sind ja dafür bekannt, dass sie alles frittieren, auch Schokoriegel.
Ja, aber da bin ich ja.
Wie geht
das?
Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Der zerläuft
doch. Ja,
brauchst
du eine Fritteuse. Habe ich ja nicht.
Nee, ne?
Oder du nimmst ja normales pflanzliches Öl und machst das super heiß und aber dann schmilzt doch die Schokolade und dann hast du eine Suppe.
Ja, ich weiß nicht, wie sie es machen. Ich weiß nur.
Dann muss es erst paniert werden vielleicht.
Also davon gehe ich aus.
Aber man schmeißt es nicht einfach so in die Fritte.
Nein, okay. ich glaube die Panade ist das Tolle daran.
Okay.
Um diesen Schokoriegel, der so klingt wie ein Planet. Also das weiß ich, dass es mal gab.
Okay, ja, ich habe davon gehört.
Fried Mars Bar, das ist so das, was ich konkret mal gehört habe.
Okay.
Okay.
Nee, ist vorbei.
Ich weiß, es ist total
zu spät.
Spooky.
Werden wir nochmal, es gibt, rein rechnerisch kann man ja nochmal auf den allerersten Gegner treffen. Man sieht sich ja zweimal im Turnier oder mehrfach. Nee, wie oft
Falls
kann man sich sehen?
Falls die bis ins Finale kommen, ich glaube, die könnten sich frühestens im Finale dann wiedersehen.
Okay, das heißt, die müssen dann auch einen anderen Umweg gehen. Die fahren, machen dann auch eine andere Reise. Sowas finde ich ja, das Mathematische bei solchen Turnieren finde ich ja ein bisschen spannend.
Aha.
Nicht, dass ich es verstehen würde, aber...
Es gibt dann diesen Baum. Es gibt
ja, aber das Problem,
Baum.
Chrissy, und da sind wir schon beim Tschutti. Also ich habe mir mein Tschutti-Heft gekauft.
Du hast dir ein Tschutti... Und jetzt muss ich dich fragen, wo hast du es gekauft?
Naja, ich bin
in
auf die
Bonn?
Karte gegangen, in Bonn.
Du bist
Bonn.
Nach Bonn gefahren.
Du
bist so verrückt!
Ich hab geguckt, wo kann ich es kaufen? Ich bestelle ja nichts, also habe ich gesagt... Was ist in meiner Nähe? Ich bin fest davon ausgegangen, dass es in Köln eine Dependance gibt, die auch Tschutti-Heftlis verkauft. Nee. Vergiss
es. Ich deutete es an. In Freiburg gibt es einen Laden.
Ich bin entsetzt.
In Düsseldorf vielleicht. Auf jeden Fall Bonn.
Ich bin entsetzt.
Du bist
Chrissy.
Nach Bonn gefahren und hast dir das Sammelalbum besorgt.
Ja,
das ist
und
cool.
Zwar bin ich zur Haltestelle gefahren, Museumsmeile. Ne? Ich bin direkt an der Kunsthalle ausgestiegen, am Museum. Und dann musste ich da einfach nur in die Straße reinbeißen, gehen geradeaus, irgendwann links abbiegen. Und es gab nicht mehr viele Exemplare des Tschutti-Heftlis.
Okay.
Und ich habe natürlich, es gibt die Boxen, in denen dann so und so viele Tüten drin sind.
Und jetzt bin ich gespannt. Hast du eine ganze Box gekauft?
Ja.
Weißt du was?
Ich krieg das
Heft
voll.
Es war richtig cool.
Ja, ich krieg
und
das
weißt
Heft
du was?
Voll.
Es ist, und das habe ich jetzt mitbekommen.
Ja.
Wenn man eine Box kauft.
Ja.
Es kostet dann 80 Euro insgesamt.
75 Euro ist richtig teuer. Ich habe richtig mit den.
75 nur? Oh, die ganze war 75. Das ist richtig teuer. Aber wenn man so gesammelt hat früher oder die anderen Bilder, bezahlst du ja viel,
ich weiß,
viel mehr.
Ich weiß doch, Chrissy. Trotzdem habe ich kurz, Habe ich kurz, oh Gott, ich habe sogar in mein Portemonnaie, ich hatte gar nicht so viel Geld, dachte, habe ich so viel Geld dabei und ich zahle ja immer bar. Habe ich so viel Geld dabei? Und da dachte ich kurz, wie peinlich wäre das jetzt für mich, wenn ich sagen müsste, ich habe kein Geld dabei, ich muss zurück nach Köln und dann wieder zurückkommen.
Und weißt du was, ich war, sogar das hast du gemacht. Ich war kurz
nein,
davor.
Nein, nein, hätte ich machen müssen, ich hatte dann doch genug Geld.
Okay, mit. Ich war kurz davor, dir eine Box zu schicken. Ach, und dann habe ich mir aber gedacht, oh Gott, am Ende denkst du, okay, ich habe 10 eingeklebt und ich lasse es mal sein. Und
nein,
ich habe mich da nicht getraut.
Wie definiere Freundschaft.
Und das Gute ist, und das Gute ist, in einer Box hast du mehr oder weniger.
Hat die Frau mir auch
am
gesagt.
Ende. Oh, das hat sie sogar gesagt.
Ja, sie hat gesagt, alle das ist die Bilder. Garantie. Ja.
Es gibt keine Garantie. Es
doch.
Gibt unter Umständen ein paar Doppelte.
Ja, ich will ja tauschen.
Ich
mit
weiß,
anderen.
Aber die Box hat 400 Bilder und das Album hat 400 Bilder. Ja. Du wirst eventuell ein paar Doppelte haben und es werden eventuell ein paar einzelne Bilder fehlen. Aber mehr oder weniger, im Großen und Ganzen, sind alle Bilder in einer einzigen großen Box.
Aber ich hab ja
und ich persönlich finde das gut. Es gibt einige Fans, die diskutieren gerade und die wollen tauschen. Die haben Spaß an diesem Tauschmarkt und die finden das nicht so gut. Ich muss aber sagen, finanziell gesehen finde ich es einfach richtig cool, keine oder so gut wie keine Doppelten zu haben. Ich finde das toll, dass die das so machen. Man muss sagen, Tschutti Heftli, einige wissen vielleicht gar nicht, wovon wir sprechen. Es gibt dieses alternative Sammelheft von einem Verein aus der Schweiz, der das alles für einen guten Zweck macht. Es gibt so verschiedene Arbeitsmarktprogramme für Österreich und für die Schweiz und dort läuft dieses Geld hinein. Es ist kein kommerzielles Projekt, es ist eigentlich mehr oder weniger wirklich für eine gute Sache und alle Bilder sind Kunstwerke, kleine Kunstwerke. Ein Illustrator pro Mannschaft gibt es, die wurden ausgesucht für die Mannschaften und es sind die unterschiedlichsten Stile. Die meisten finde ich richtig cool und ein, zwei finde ich nicht so gut, aber es hat uns beide mal wieder begeistert.
Aber du musst gendern, weil da auch Illustratorinnen dabei
sind. IllustratorInnen, richtig.
Und es gab 150 IllustratorInnen, die sich beworben haben. Dann gab es eine Jury, dann wurden 24 ausgewählt. Und das hattest du am Anfang schon erzählt, aber das finde ich ganz besonders interessant, dass die Aufgabe bestand beim Casting oder bei der Bewerbung, malt Haaland.
Genau, dieses Jahr war das Haaland malen und dann malt jeder Haaland in seinem Stil.
Und der ist nicht dabei in diesem Jahr.
Ja, der hat mit Norwegen.
Ist das nicht bescheuert? Und ist ja wirklich einer auch von diesen Spielern, aber so war es ja auch beim Deutschland-Schottland-Spiel. Es gibt einfach Fußballspieler, denen man gerne zuschaut, so wie bei den Frauen auch, aber jetzt reden wir mal nur über die aktuelle EM. Und so wie das Haaland ist, gibt es auch bei den deutschen Spielern einige. Und ich freue mich so auf die EM. Ich freue mich so.
Musiala spielen
sehen.
Wie spielt
der denn?
Alter, wie der da durchmarschiert.
Was soll das denn?
Wie durch so ein Gestänge beim Riesenslalom.
Ja, der macht so.
Unglaublich.
Der könnte Einbrecher sein in so einem Labyrinth aus Laserstrahlen. Weißt du, oder wie ist das, wenn das so gesichert ist? Das kennt von James Bond oder von I don't know von was, wo dann die Leute durch so, ne, nicht Licht, die Lichtschranken, sich vor den Lichtschranken hüten müssen. Und das kann Musiala, der kann an so Lichtschranken vorbeidribbeln. Das war ja ganz schön anzusehen, das Spiel.
Es war Wahnsinn. Und bevor wir kurz nochmal über dieses unglaubliche Spiel und ein paar schöne Bilder dieses Abends sprechen, will ich nur sagen, dass Sebastian Böhm, der die dänische Mannschaft hat illustrieren dürfen, mit Scherenschnittartigen, und der hat uns ja gemacht. Unser Logo, ich glaube, es war unser Logo vom Podcast. Ja. Er hat uns als Scherenschnitt gemacht und ich fühlte mich so geehrt. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, der Illustrator vom Tutti-Hefti. Ich war total geflasht. Und da hat er noch erzählt, also er hat die Spieler als Scherenschnitt mehr oder weniger gemacht. Also es ist so scherenschnittartig, es ist nicht nur die Umrisse, aber es ist so in Schwarz-Weiß. Mhm. Und im Hintergrund sind kleine Kinderzeichnungen, eine kleine Ente, also es ist irgendwas
der
Buntes, was Kinder gezeichnet haben. Mhm. Und der Sebastian hat mir noch geschrieben, als ich ihm geschrieben habe gesagt, ey Sebastian, was für eine Ehre. Ich freue mich total, ich finde das total cool. Und dann hat er gesagt, diese Pseudo-Kinderzeichnungen im Hintergrund haben ihren Ursprung in einem zumindest in Frankreich sehr bekannten Graphic Novel. Mhm. Und zwar Blast heißt die von Manu Larcenet. Ich kenne sie noch nicht. Mhm. Und der kombiniert seine Schwarz-Weiß-Zeichnung sehr cool mit Kinderbildern seiner Tochter.
Ach so, okay.
Und das ist aber wirklich, das ist nicht so liebevoll gestaltet wie bei Sebastian. Das sind ja so ganz kleine Gegenstände. Was sieht man zum Beispiel? Ich habe das Album gerade nicht vorliegen.
Ich habe meine Dänemark-Seite, hat ja Dänemark illustriert, ist schon recht voll. Da habe ich 2, 4, 6, 8, ja. 9 Bilder habe ich, 9 ja. Aufkleber habe ich
und
schon.
Und sag mal, was ist da alles so zu sehen an kleinen also, Kinderzeichnungen?
Ich nehme mal, kenne ich einen, der...
Nein, ist egal, du kannst ja quer durch die Spieler.
Nee, ich nehme Sebastian Böhm, der, also das muss man auch den Lieblingen sagen. Das Schöne ist, du siehst immer ein Trikot auf jeder Seite von dem Land.
Und zwar so ein Fantasietrikot ist das. Einfach mal ein Trikot deiner Wahl für diese Mannschaft.
Genau, und du siehst den Menschen, der illustriert hat, in einem Selbstporträt. Und der Sebastian Böhm hat sich ganz süß selber gemalt. Also Scherenschnitt kann man so wirklich überhaupt nicht sagen. Ich glaube, das ist ganz Falsche. Ja, einfach nur ein schwarz-weißes, wie ein Foto und dann schwarz-weiß mit wirklich ganz...
Aber sehr rudimentär. Also keine Details.
Nein.
Wirklich rudimentär.
Wirklich schwarz-weiß, keine Grautöne. Nur schwarz und weiß. Also das heißt, die Wangen sind meistens schwarz, so als seien das Schatten, weißt du? Und der Sebastian hat sich selber... natürlich dann auch illustriert und du siehst zum Beispiel ein Peace-Zeichen, ein buntes hinter ihm. Also man muss sich vorstellen, hinter dem schwarz-weißen Kopf sind immer sehr bunte, wie du eben sagtest, so Kinderzeichnungen. Und dann hat er ein VfL-Logo hinter sich gemalt. Also der
ist
ein VfLer.
Richtig. Und ich weiß nicht, welcher VfL das ist.
Ist das nicht Stuttgart automatisch?
VfL Stuttgart gibt es nicht, das ist der VfB.
Weiß ich, war ein Test.
VfL Bochum oder VfL Wolfsburg?
Ich glaube Bochum, ist nicht blau und weiß.
Ja, Bochum? Ich hatte nur das Gefühl,
ich kenne mich gar nicht aus.
Trotzdem irgendwie nicht so das Bochum-Logo.
Dann sage ich dir noch was anderes. Beim Joachim Andersen zum Beispiel ist hinten eine Gitarre zu sehen und so ein Auto oder ein UFO. Den habe ich schon doppelt. Den einen, das weiß ich. Ich habe doppelt Andreas Christensen. Und zwar, weil du mir den, ich habe mir den selber gekauft.
Ach, okay.
Die Tüte und das war in der Tüte, die du mir geschenkt hast.
Alles klar, ja.
Und dann dachte
cool.
ich, oh Mist, und das kennen wir von Panini nicht von damals. Panini war ja echt teuer, die haben einen ja richtig geäfft. Mit F. Ja. Die haben richtig Geld gemacht, weil sie ganz viele Bilder, ganz viele Aufkleber kaum in die Tüten getan haben.
Heißt es. Wir wissen es nicht, ob es so ist,
ach
oder?
Ach so.
Heißt es. Es ist, vielleicht ist es ein Mythos.
Oh, darf ich das nicht
vielleicht
behaupten?
Vielleicht ist es wahr. Ich bin nicht sicher, ob es erwiesen ist.
Okay,
ich weiß
gut.
es
ich
nicht
Ich nehme es
genau.
zurück, wir wissen es nicht, aber ich hatte den Eindruck.
Aber man hatte so ein bisschen das Gefühl, weil manche Spieler irgendwie so quasi irgendwie nicht im Umlauf waren und kaum einer hatte sie. Wir wissen es aber nicht hundertprozentig, meine ich.
Nun kommt aber jetzt, der Gedanke ist aber nicht ganz unwichtig, Chrissy. Dann öffnete ich eine neue Tüte. Und dann kamen alle deine die Bilder, die ich schon von dir habe, die kamen alle bis auf eins. Das war nicht identisch.
Ich dachte, ach, das ist ja auch interessant.
Dachte ich kurz, Leute, wenn die Tüten immer gleich gefüllt sind, dann ist das wirklich blöd. Dann werde ich
aber
ja
so
nie
muss
tauschen
es sein,
können.
Wenn du in einer Box mit 40 A10 Bildern, 40 Packen A10 Bilder hast, müssen die ja mehr oder weniger
Verstehe
gleich
ich, aber ich möchte ja also ich bin schon auch so eine Tauschi.
Ja.
Also da, wie lustig, dass wir da in zwei Kirchen sind. Du möchtest nicht tauschen und ich möchte tauschen.
Ja, ich meine, das Tauschen, das ist spaßig, aber das Tauschen geht einfach auch wahnsinnig
teuer,
ins Portemonnaie dann, weil
es
du
war
ja doch auf
ja
so einem riesen Packen Bilder hängen bleibst.
Chrissy, ich habe ja jetzt schon so viel Geld ausgegeben. Das Problem ist, soll ich dir mal was sagen, was ich problematisch finde? Ja. Und es liegt daran, dass es kein kommerzielles Heft ist und dass die auch gar nicht so viel Geld haben, da wie verrückt zu drucken. Also das Heft alleine, müsst ihr euch vorstellen, ist so dermaßen schlicht, dass nur vorne ein Text schlicht, ist. Und der Text hat es natürlich in sich. Das ist auch so rührend, dass die vorne, ach, das ist so goldig, die sagen, es gibt Länder, die haben bei Europa- und Weltmeisterschaften noch nie einen Fuß in die Tür gekriegt.
Ja.
Und einfach aus Respekt denen gegenüber und dass die nicht in Vergessenheit geraten, dass man die auch wahrnimmt und sieht, dass Europa groß ist und schön, haben sie die schlechtesten 5 vorne porträtiert. Und das sind San Marino, Malta, Gibraltar, Liechtenstein und Andorra. Und dann gibt es zu diesen 5 Ländern und ihrem...
Immer einen Spieler, ne?
Ein Spieler und eine kleine Geschichte. Und da stehen dann solche Sachen drin wie Gibraltar hat die höchste Niederlage, die je von einem Team in einem EM-Qualifikationsspiel hatte, haben die höchste Niederlage errungen, nämlich 0-14. Gegen Frankreich.
Aber das ist das Tschutti-Heftli. Nicht nur an die Großen denken, nicht nur an die Sieger denken. Ja. Genauso wie hinten ja auch eine U13-Abteilung ist.
Ist das
Kinder
nicht toll?
Ja. Unter 13 Jahren haben ja auch ihre Entwürfe eingeschickt.
So toll.
Und deren Bilder, die teilweise richtig cool sind. Also die eine hat da also ein irres Porträt hingelegt.
Die hast du schon, ich habe noch kein einziges da.
Ja, ich hab eins von.
Zeig
ich habe da schon welches.
Oder ist woanders.
Ich hab das,
ist nicht schlimm, aber ich wollte ja kurz ein bisschen Kritik üben. Ich habe das Problem, dass ich manchmal, also ich habe auch während des Spiels eingeklebt, weil ich das...
Oh, das sollst du nicht machen.
Ja, das war falsch.
Das
denn dann hatte ich
den
hinten das ab und dann wusste ich nicht mehr, welche Nummer es ist. Und
aha,
auf dem... Ne,
ja.
Also im Tschutti-Heftli steht an der freien Fläche natürlich die Nummer, aber wenn du hinten die Folie abgemacht hast, mhm, und dann kam ich auch wieder in die Mülltrennung und wusste nicht, ist die Folie von hinten, ist die Papier oder ist die gelber Sack?
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe das Problem ganz oft auch gehabt. Ich ziehe es ab und in dem Augenblick habe ich schon wieder vergessen,
Nummer
war das nochmal.
Ja.
Und dann hast du diesen Stapel an Rückseiten abgezogener Folie und denkst, okay, welches war jetzt das, was ich, oder die ich gerade abgezogen habe? Ich glaube, es müsste die gewesen
sein. Und ich möchte schon auch eine Information zum Spieler. Ich mochte das früher in den Heften, dass ich dann auch den Jahrgang wusste. Aus irgendeinem Grund habe ich immer geguckt, wie lange spielen die schon. Die Infos haben mir, also die fehlen mir erstens und zweitens, und das ist mal das Ding, aber dafür liebe ich das Heft auch, denn es wird, ich liebe das ja, das ist die Pädagogin in mir, ey. Ich liebe das, dass die Ländernamen in der Originalsprache da stehen.
Du, ey, bei Albanien, da habe ich überhaupt nicht durchgeblickt, was das ist. Das ist das mit SHQ.
Ja.
Und ich musste erst mal gucken, welches Land ist das?
Ich doch auch, Chrissy. Ich lese es dir mal vor, damit die Lieblinge wissen, worüber wir reden.
Skidri irgendwas.
Also sowas habe ich ja noch nie erlebt.
Was mit Albanien nichts zu tun hat mehr.
Skiperia
war Skiperia. Das, genau. Und Ukraine auch, oder?
Ja, und noch eins.
War das nicht auch?
Okay. Nee, vor allen Dingen Albanien.
Ja, Albanien war...
Nee, was war das andere? Hrvatska ist...
Hrvatska ist das Tschechei?
Tschechien? Nee.
Hrvatska,
aber was meint Ukraine?
Ich meine, dachte auch, Ukraine hätte ich noch.
Kroatien
ist...
Magyaro,
das ist Ungarn.
Das gibt's doch nicht.
Das hatte ich drauf. Aber das Kroatien, Hrvatska ist, wie auch immer das ausgesprochen wird, das ist falsch ausgesprochen.
Hrvatska.
Ja, aber das ist Kroatien, ist das.
Okay, also sowas, das gibt's ja wohl gar nicht. Wie toll. Also da muss ich, Tschechko wissen wir, aber das muss ich sagen. Da wollte ich erst schimpfen und habe ich gedacht, nein. Und was ist Sakratvelo? Da habe ich noch nichts. Was ist Sakratvelo?
Ich weiß es auch nicht.
Sakartvelo.
Ist das nicht interessant?
Ich weiß nicht, was das ist. Das ist nicht interessant, das ist dumm von mir, von uns.
Sakartvelo ist Du wirst dich so ärgern, du wirst dich so ärgern.
Das ist nicht Georgien.
Es ist Georgien.
Und ich kenne doch georgische Menschen so.
Ich weiß. Und zwar sehr gut kennst du ein, zwei.
Sakartvelo.
Und ausgerechnet Georgien.
Das gibt es nicht. Nein, weil wir natürlich immer nur über andere Dinge sprechen, als das Land so...
Ja.
Oh nein, und die sagen
lustig,
natürlich,
oder?
Wenn ich mit denen rede, sagen die auch Georgien. Warum sagen die dann Georgien? Weil wir Deutsch sprechen und...
Ja,
weil wir Deutsch sprechen. Aber vor allem... Nee, es gab keinen Grund, bis jetzt Georgien auf Georgisch zu sagen. Da muss ich habe ich ein Alibi. Aber
nicht,
soll ich dir sagen, und die Ukraine heißt Ukraina.
Ja, Ukraine. Ich hatte das verwechselt. Nein, es war Georgien, wonach ich gesucht habe. Es war nicht Ukraine.
Ist peinlich, aber interessant für mich, jetzt weiß ich.
Natürlich,
aber dieses Saka, ich kenne ja auch dann Leute, die heißen Sakratschwili oder Sakar. Dieses Saka vorne, das hätte mir bekannt vorkommen müssen. Ich bin so dumm.
Ja.
Geil, wieder was gelernt. Und das ist das Ding.
Oder?
Man hat einen Lerndingsbums hier in dem Heft, aber ein paar Infos und die Nummerngeschichte, dass man das verduddelt. Und vielleicht hätte ich auf den Aufklebern gerne auch die Flagge ein bisschen deutlicher. Ich finde die sehr klein, oder?
Ja.
Aber ich bin begeistert, das macht so einen Spaß. Und
wie toll.
Das macht so einen Spaß und ich bin happy. Und du hast recht, nicht während des Spiels einkleben.
Nein, man muss sich dem voll widmen, weil man hat ja so einen Spaß am exakten Einkleben und dieses System zu finden, wie kribbel ich das hinten ab, dass ich es ganz gut positionieren kann und so. Du, wo wir...
ärgert dich das, wenn bei dir ein Bild schief ist?
Aber bei mir, ich hab schon so einige eingeklebt Und es gibt kein einziges Schiefes bei mir.
Bei mir gibt es ein paar richtig Schiefe.
Weil du nebenbei das gemacht hast. Ja, ich habe mich sehr darauf konzentriert, weil ich das so genossen habe, dieses Einkleben. Ich habe das jahrelang nicht mehr gemacht.
Hast du noch die Alben von damals?
Nein, habe ich nicht mehr.
Das ist was man gut wegschmeißen kann, aber da blutet einem das Herz.
Ja, da ich habe aber auch ja nicht so viele Alben gehabt.
So viel Geld weg.
Ja, ich weiß, es ist mal. Und ganz ehrlich, dieses Album macht natürlich auch vor allem dann Freude, wenn man es mehr oder weniger voll hat.
Ich weiß.
Und deswegen finde ich das gut, dass in einer großen Box, so teuer sie auch ist, aber dass da alle Bilder drin sind und du zahlst ein Drittel von dem, was du früher so gezahlt hast für die Bilder. Wir wollen kurz bei der Kunst bleiben, denn unser Poet in Residence, Matthias Kröner, hatte bereits mehrere Stunden nach Abpfiff der Partie am Freitagabend einige Gedichte zur EM geschrieben.
Oi.
Und davon will ich euch kurz zwei nur bringen.
Ja.
Das erste heißt Sammelsurium 1. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich finde es, als Gedicht ist einfach Sammelsurium heißt es.
Ja.
Und da steht, Lieblingswort des ersten Spieltags, Seitenspiegel-Überzieher-Euphorie. Lieblingskleidungsstück des ersten Spieltags, die Bart Simpson auf einem Skateboard-Strümpfe von Katrin Müller-Hohenstein. Lieblingszweizeiler des ersten Spieltags, Klammer auf Eigenkreation, die Schotten machten sofort dicht, doch abgeschottet war das nicht. Von Matthias Kröner, unserem Poet in Residence hier in der Liebling-Community. Dann auch sehr schön Abpfiff. Nach dem 5:1 war da noch der Abwasch dran und die Wäsche und die Tischtennisplatte, die in die Garage musste und ein Gedicht für die Lieblinge. Aber alles beschwingt und mit Musiala im Kopf und Wirtz im Blut, damit die Havertz eingefahren wird in den Füllkrug und wir alle tanzen zum Can. Das könnte ein Song werden. Tanz
sag nochmal die Namen.
Also, alles beschwingt und mit Musiala im Kopf und Wirtz im Blut, damit die Havertz eingefahren wird in den Füllkrug und wir alle tanzen zum Can.
Ja, okay.
Emre Can, der ja, wie wir mittlerweile
noch
alle wissen,
nachgerückt ist.
Der zwei Tage vorher aus dem Urlaub geholt wurde.
Wo war der denn? War der weit weg?
Das weiß ich nicht, wo er war, aber ist ja auch egal in der heutigen Welt.
Und hat der, naja, was ist denn, wenn er auf einer Antarktis-Expedition war, weil seine Kinder sich das, hat der Familie?
Ich weiß es nicht, der ist ja vom BVB, du hast BVB-Fans in deiner Nähe, du müsstest
Ich habe den sehr gern.
Emre Can, ist ja der Kapitän von Borussia Dortmund, oder?
Sowas weiß ich nicht, ich tue mir nur so, als hätte ich Ahnung.
Ja.
Nee, sowas weiß ich nicht, Chris. Bitte frag mich sowas nicht, dann fliegt alles auf.
Okay, nein. Aber ich glaube, er ist seit einem Jahr ist er Kapitän.
Ja, wir haben so bei uns im Dings haben wir so, behaupten auch alle Frauen dann und Männer, mit wem sie gerade zusammen sind. Das ist ja auch interessant, wo auch Männer sagen, nee, ich bin nicht mehr mit Hummels zusammen. Und dann sage ich, ich bin schon lange nicht mehr. Nee,
Wir waren nicht lange zusammen
und so. Und dann spinnen wir alle rum und wer alles mit wem zusammen ist. Und das ist interessant, also wie viele Männer auch einfach mit einigen Spielern aus dem BVB zusammen sind. Und das behaupten in unseren Träumen. Dann spinnen wir so rum und sagen, oh Gott, ich muss nochmal mit Mats telefonieren.
Hast du gesagt, wie viele Männer mit denen zusammen sind?
Ja, also weil das einfach ist, dass es ja Spieler gibt, die für Männer und Frauen interessant sind. Und also ich habe das auch beim Spiel jetzt am Freitag so in die Runde gefragt. Siehst du denn nicht, was das für ein toller Typ ist, dass man einfach mit dem Menschen, ne, dass man als Mensch so den Eindruck hat, man kann sich ja so vertun, können ja auch alles Arschgeigen sein, dass man denkt, ach, mit denen könnte man jetzt gerade auch in der Küche stehen und das Essen vorbereiten, weil das toll wäre, weil man dann ein gutes Gespräch wäre. Ich stehe natürlich auch unter dem Einfluss von, ich weiß nicht, ob ich sie dir empfohlen hatte, von der Reportage von Tommy Schmidt, Heimspiel.
Hattest du empfohlen, genau.
Hattest du das angeschaut?
Hab noch nicht gesehen.
Ich hoffe, es ist noch in der Mediathek zu sehen.
Ja, natürlich, es ist auf ewig in der Mediathek.
Und ich finde es natürlich ganz blöd und schaue da selber in den Spiegel beziehungsweise sitze im Glashaus. Ich finde es ja blöd, wenn Leute Reportagen machen, die das nicht von Berufswegen machen. Das ist immer so ein bisschen kokett. Und lass doch mal die Interviews jemand machen, der noch nie ein Interview gemacht hat. Lass doch mal die Reportage. Das ist dann authentisch und das ist dann, nee, das ist auch einfach schlecht. Weißt du? Ich weiß es ja selber, wie blöd man sich dann vorkommt, wenn man ExpertInnen Fragen stellt und man steht dann da wieder wie klein doof und denkt, oh Gott, hätte ich mich besser vorbereitet. Nein, bereite dich nicht vor. Das ist gut, wenn deine Fragen ganz authentisch sind. Dann stellst du die aus der Perspektive und im Interesse derer, die auch keine Ahnung haben. Das ist eine Ausrede oder ein Euphemismus. Ja. Das ist bla bla.
Eine Faulheitsmasche, ohne Witz.
Aber Tommy Schmidt ist so ein dermaßener Fußballkenner, dass ich mich gefreut habe und der hatte aber nicht, der hat so tolle Gespräche geführt mit Füllkrug natürlich unter anderem und man Wo man immer so in die Zahnlücke reinkriechen will bei Füllkrug. Und dann holt er sein kleines Töchterlein, das ein Trikot hat, auf dem hinten Papa steht.
Weißt ich weiß, du, mit der neuen und Papa hinten drauf. Nicht. Und er hat sie aus dem Publikum, aus dem Zuschauerring geholt und ist mit ihr bei dem Platz. Und ich nur, ich will auch wieder ein Kind.
Ja.
Ich will auch wieder ein Kind. Ich will auch ein kleines Kind irgendwie durch die Gegend tragen. Wie toll war das? Und er hat ja auch erzählt im Interview danach, dass die das ja auch schon versteht, was da so gerade passiert. Aber es ist ganz wichtig, dass Papa gewinnt. Ansonsten ist sie traurig.
Und das stelle ich mir von allen vor. Das sind ja einige Papas dabei oder im Frauenfußball einige Mamas. Die sind ja dann sitzen die gar im Stadion und sehen Mama oder Papa da spielen und wenn es schlecht läuft, verlieren. Eieiei, das ist für so ein Kind bestimmt
furchtbar. Ja, aber so wirst du resilient. So baust du Resilienz
auf. Soll ich
auf.
Sagen, während des Spiels habe ich einfach ganz oft an die Schotten gedacht und so gedacht, und bei denen zu Hause. Oder auch im Stadion, die Menschen, die man da sah, die Fans, die da bedrückt waren. Als es in der ersten Halbzeit schon 3-0 stand für Deutschland, habe ich gedacht, wie fühlen die sich jetzt? Jetzt nicht aufgeben und einen Mann runtergeworfen, rote Karte. Hat mir wahnsinnig leid getan. Hab ich gedacht,
die haben aber weiter gesungen. Die haben aber weiter, auch bei 0-3.
Ist das bekannt, dass die schottischen Fans so toll sind?
Ja, haben sie ihre Hymne gesungen. Die bereichern das Turnier total. Die sind einfach cool. Ich war ja selber in auf dem Weg nach Bamberg am Mittwoch und war dann in München. Und ich habe auch mehrere schottische Fans 2 Tage vor EM schon. Habe ich im Zug auch getroffen. Und in München war ich dann auch ganz kurz. Und da habe ich sie schon am Tag davor, nicht am Tag selber, am Tag davor auf der Straße gesehen. Und dann standen sie da vor den Hotels und hatten ihre Schottenröcke an. Und ich dachte nur, wie geil das aussieht. Was für geile Outfits das sind mit den Schottenröcken. Super Bilder.
Super Bilder.
Und es war auch wirklich ganz toll, muss ich sagen. Das war dieses eine Bild, was mich auch gerührt hat im Fernsehen. Dass ein Deutscher und ein schottischer Fan so Arm in Arm.
Das will man.
Und der Schotte hat mitgesungen bei der deutschen Hymne.
Alter.
Und dieses Bild fand ich so toll, was nämlich vorher auffiel, als die schottische Hymne gespielt wurde und die Kamera geht so an den Spielern vorbei und du siehst die Kinder immer, die sie immer vor sich stehen haben. Die deutschen Kinder, es waren ja vermutlich deutsche Kinder, glaube ich, haben bei der schottischen Hymne mitgesungen.
Was fand ich total cool.
Ich glaube, 2/3 der Kinder
haben das gemischt?
Bei der schottischen Hymne mitgesungen,
wer auch immer,
wo auch immer die herkam. Und bei der deutschen Nationalhymne hat kein Kind mitgesungen.
Ups. Okay.
Und danach wurde dann aber geschwenkt ins Publikum und da hast du dann diesen schottischen Fan gesehen und den deutschen Fan und er hat die deutsche Hymne mitgesungen, der Schotte. Mega wild.
Aber mir ist echt einiges durch die Lappen gegangen, weil ich geklebt habe und Catering gemacht habe. Das mache ich nächstes Mal nicht.
Es war ein richtig toller Abend und muss man sagen, ganz rührend, ganz am Anfang, als der Pokal in die Arena gebracht wurde.
Wahnsinn.
Heidi Beckenbauer,
Wahnsinn.
Neben Jürgen Klinsmann und ich glaube Bernhard Dietz war es, Heidi Beckenbauer hält diesen Pokal so vor sich.
Ja.
Und dann habe ich erfahren, der wiegt 8 Kilo.
Ja, das ist toll.
Und man hat richtig gemerkt, war sie selber unglaublich gerührt als Witwe von Franz Beckenbauer und hatte auch, glaube ich, so sehr feuchte Augen. Es war ganz berührend und sie hielt diesen Pokal. Und dann kam noch eine Ansage und sie musste diesen Pokal halten. Und du hast richtig gesehen, wie schwer dieser Pokal in ihren Armen wiegt.
Ja.
Und sie hat aber ganz gut durchgehalten, so ganz eisern. Und dann sagte der Kommentator, der wiegt 8 Kilo.
Das ist so
und ich
viel.
8 Kilo.
Die hat einen Getränkekasten, Glasflaschen-Getränkekasten hat die vor sich hergetragen.
Ja.
Und nicht nur 10 Sekunden.
Das war rührend. Toll.
Ja, ja.
Also es waren tolle Momente immer. Ich musste ein bisschen sehr lachen, als es dann hieß.
Bisschen oder sehr? Entscheide dich.
Nee, ich musste ein bisschen lachen.
1, 2 oder 3? Mhm.
Ich musste ein bisschen lachen und auch ein bisschen weinen, als es dann irgendwann kurz hieß. Da wurde so der Sponsor dann eingeblendet bei der Fernsehübertragung. Es war im Vorfeld noch. Diese Übertragung wird präsentiert von Visit Qatar.
Aber nicht Visit, sondern Wizard.
Das habe ich nicht.
Da
so
haben
verstanden.
Wir uns alle ein bisschen aufgeregt. Der hat
Ach,
nicht
wirklich?
Viel zu sagen gehabt, der Kollege. Und dann sagt er Wizard.
Aber ist es nicht lustig, wir alle verabscheuen einfach diese WM in Katar.
Ja.
Also, was heißt, wir verabscheuen nicht die WM, aber gewisse Bedingungen, bla bla bla. Wir wollen das Fass jetzt nicht nochmal aufmachen.
Ja.
Auf jeden Fall war man jetzt, glaube ich, so froh, dass man als Fußballfan, also ich spreche für den gemeinen Fußballfan, dieses Katar endlich mal hinter sich gelassen
hat.
Und dann heißt es, wird präsentiert von Visit Katar.
Ja.
Und ich nur, okay. Oh Gott, Mark Forster wird wahrscheinlich gleich wieder ausgeschaltet haben. Der hat ja damals kein einziges Spiel der WM geguckt.
Ich doch auch nicht.
Deswegen, ich habe geguckt trotzdem.
Ja, aber ich fand...
Es ist eine Diskussion, aber die wollen wir heute nicht aufmachen.
Gut.
Die wollen wir heute nicht aufmachen. Aber ich habe nur gedacht, okay, wie vielen stößt das jetzt sauer auf? Ja. Ich finde übrigens diese Grafiken... Also die Grafiken zu dieser Europameisterschaft, dieses bunte, ich finde, das ist ja auch auf dem Mannschaftsbus der deutschen Elf drauf, wahrscheinlich auf jedem Mannschaftsbus, ich finde die irgendwie cool. Ich finde das richtig gelungen.
Ich habe ein Problem, glaube ich, mit dem Plural von Grafik, aber ansonsten bin ich bei dir.
Grafiken. Hä? Wieso, was denn da so? Wie du lachst, das ist so, wie du das...
Willst du es nochmal aussprechen?
Grafiken.
Nochmal?
Was denn? Die Graphics.
Ja, aber auf Deutsch?
Die Grafiken.
Ficken ist da drin.
Ja, ja, ist mir schon klar.
Ach
aber
so, ich dachte, warum merkst du nicht, dass ich da sofort
ach so,
rot werde?
Nee, mir war das schon klar. Ach so. Ich wollte dich nur so
nee,
ein bisschen...
Nee, mich irritiert das, das haut mich auf... Ich bin so komisch. Ich bin ja wirklich eigentlich rüpelig, aber dass mich das aus der Kurve... Sobald du, als du das Wort sagtest, bin ich schon abgebogen in... Oh, was? Hä, hat er das wirklich gerade gesagt? Deswegen also, kann ich jetzt nicht antworten. Aber die Frage war, ob ich das mag. Ja, ich gebe dir recht. Das sah nicht, man war nicht peinlich berührt, aber ich habe ein bisschen Angst.
Ich fand es richtig cool.
Okay.
Ich fand es toll, die Grafik.
Darf ich dich was fragen?
Super, ich fand es richtig, richtig schön.
Ist nicht
gemacht.
Unser Maskottchen, das Maskottchen der EM, wahnsinnig bescheuert?
Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wie das aussieht.
Ich habe Angst, dass das irgendwann mal auftaucht und irgendwo rumspringt. Ist das nicht wieder jemand ohne Hose? Oder nur eine Hose?
So wie Goleo damals.
Und ich war da ja im in diesem Team, das so ein bisschen auch Werbung gemacht hat. Unter anderem war natürlich Franz auch dabei. Ich sag Franz, weil wir uns kannten, Franz Beckenbauer. Und da ging es darum, auch einfach zu zeigen, hier junge Leute mit ranholen und sagen, hier kommt in Vereine, spielt Fußball, macht Sport und so weiter. Deswegen war ich da mit in dieser Truppe. Und da gibt es auch Foto, da stehe ich neben dem Typen ohne Hose. Das war irgendwie grotesk.
Cool. Ganz ehrlich, ich habe mir das Maskottchen gerade aufgerufen.
Ja.
Ich habe das noch nie gesehen.
Wie heißt
dieses
das?
Dieses Maskottchen.
Und wie sieht es aus? Beschreib mal bitte. Ich weiß nämlich gerade auch nicht, wie es aussieht. Ich weiß nur, dass ich es einmal gesehen habe und dachte, was ist das?
Ich glaube, also es soll ein Bär sein.
Warum?
Wegen Berliner Bär vielleicht. Bär ist immer gut. Bär geht immer, Bär ist kuschelig und so. Und er heißt wohl Albert. Ja,
wie?
Er heißt wohl Albert.
Oh shit.
Also so wie ich das jetzt sehe, Namensstreit um Albert lese ich gerade.
Okay.
Warum auch immer.
Darf ich mal kurz was sagen? Als ganz normale, wir haben ja nichts zu tun mit dem Business, ja?
Ja.
Aber da...
Das ist ein Bär ohne Hals eigentlich.
Was haben wir denn mit einem Bär zu tun?
Naja, gut, aber der Berliner Bär ist zum Beispiel sehr deutsch. Der Bär ist das Symbol für die deutsche Hauptstadt. Von daher, finde ich, macht ein Bär total Sinn.
Und der heißt Albert, weil da hinten der Bär drin
und der
ist.
Und der heißt Albert, genau. Und ich finde, er hat
ist
überhaupt keinen Hals.
Oder lustig
Nein,
oder süß? Oder?
Hübsch finde ich nicht. Ja, man gewöhnt
der
sich
dran. Er hat keinen Hals.
Ich finde nur, er bräuchte mehr Hals. Er sieht eher so ein bisschen aus wie so eine Cola-Dose auf zwei Beinen.
Hat er eine Hose an?
Ja, hat er. Und zwar
ja, komm,
eine blaue.
Lieber blaue. Kein Hals als keine Hose.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist er auch ganz, ganz süß. Aber irgendwie hätte ich gedacht, es gibt so viele geile GrafikerInnen da draußen. Irgendjemand hätte, glaube ich, einen cooleren bauen können. Aber okay, das ist jetzt meine persönliche Meinung. Wenn er so den Fuß auf den Ball hat und das eine Auge zu hat, weil er uns zuzwinkert, dann sieht es eigentlich ganz süß aus.
Okay.
Aber es ist schon ein bisschen merkwürdig.
Kunst, du wolltest über Kunst sprechen, ich habe dich unterbrochen.
Die Gedichte.
Ach, okay.
Die Matthias Kröner, wenige Stunden bereits nach Abpfiff am Freitagabend.
Der ist ja auch besessen. Der kann ja auch gar nicht aus seiner Leidenschaft
wir
austreten.
Die kleine Aufgabe auch gegeben oder auch gefragt.
Das haben wir gesagt?
Ich habe ihm gesagt, Mensch, vielleicht bringst du uns ein paar Fußballgedichte.
Oh, da habe ich
das da würde sich die Liebling-Community total freuen.
Okay.
Ja, ja. Und dann hat er.
Cool.
Er hätte es auch so gemacht, vermutlich.
Okay.
Weil er einfach so ist.
Ja.
So, wollen wir noch über. Hast du noch eine Kleinigkeit, die nicht mit Fußball zu tun hat? Für alle, die jetzt nicht so die Fans
ja,
sind. Aber alle sind natürlich.
Ja,
Fans.
Ja, habe ich. Ich wollte euch erzählen, wollte dir und euch erzählen. Hat aber dann doch wieder was damit zu tun, jetzt, wo ich mein Chutti-Heftli habe. Ich verstehe übrigens nicht, warum heißt das Chutti und dann Heft.li von Liechtenstein? Ist das eine Mailadresse?
Theoretisch ist es eine Webadresse auch, das stimmt. Also Chutti Heftli, das ist ja der Verein aus der Schweiz. Mhm. Und Ciutti heißt ja Schießen, vom Fußballspielen, ja. Deswegen Ciutti. Ciutti ist das richtig cool. Und das Heftli ist das Heftli. Und wie schön ist es, dass man damit eine eigene Domain machen kann. Und die Domain wäre dann Liechtenstein, glaube ich, L-I. Ja. Und dann ist es ciuttiheft.li.
Okay.
Auch genial.
Okay,
also
gut.
Passt alles zusammen.
Gut, so. Naja, und da sprachen wir ja vorhin über die Sprachen und dass die Mannschaften bzw. die Länder in Originalsprache dort präsentiert werden. Und ich hatte eine kurze Begegnung in einem Blumenladen. Zwei Frauen hatten ich kenne den Blumenladen auch voller, aber sie waren zu zweit. Und vor mir waren zwei, es waren nur Frauen in dem Geschäft. Fällt mir gerade auf. Zwei oder drei Frauen vor mir, dann kam ich. Und ich hatte noch nicht die Einkäufe gemacht. Ich habe es eigentlich, weil ich auf den Markt dann gegangen bin, habe ich auch gedacht, blöd gemacht. Er ist immer erst Einkäufe, dann Blumen. Egal, ich musste für jemand anders auch Blumen holen. Schnittblumen. Und dann war ich an der Reihe und stellte mir was zusammen, weil ich für mehrere Leute was holen musste. So. Und dann merkte ich aber schon, dass ich ein bisschen langsamer reden musste und deutlicher reden musste, weil ihr Deutsch nicht fließend war. Und es hat totalen Spaß gemacht, weil man ja dann, das macht ja einfach Spaß, miteinander zu reden und zu merken, wir hören einander zu. Dann ging es an die Abrechnung und dann fragte sie die andere Frau und ihr Deutsch war besser jetzt ganz so. Aber die sprachen so toll miteinander, dachte ich, na, was ist denn mit euch beiden los, dass ihr einander jetzt auch helft? Und dann ging es ums Zusammenrechnen und dann merkte ich, dass die Frau, die mich bedient hatte, das hat, was man auch hat, wenn man Deutsch lernt, aus einer anderen Sprache kommt, Deutsch lernen muss, wenn es um die Zahlen geht, dass im Englischen man ja das so liest, wie es da ist. Bei uns sagt man 32, obwohl die 3 zuerst kommt, nennt man die zweite Zahl zuerst.
Ja, ganz schwer.
Das ist so eine Kacke, echt. Damit machen wir es der Welt so schwer, unsere Sprache.
Die Franzosen allerdings auch.
Ja, natürlich. Aber zum Beispiel, viele Menschen kommen aus dem Englischen und das ist dann die Schnittmenge, wenn man viel mit Menschen sich austauscht, die andere Sprachen sprechen als wir. Und das betrifft ja dich und mich. Wir kennen das ja beide. Und das war dann auch kurz Thema. Dann plötzlich war die Summe so hoch. Und du kennst ja mich. Ich hätte die gezahlt, ne? Ich hätte nicht gesagt, da ist ein Zahlendreher drin. Im Deutschen ist es andersrum. Ich hätte das einfach, die hat da mit dem Taschenrechner gestanden. Ich hätte das alles bezahlt, nur damit sie sich nicht schlecht fühlt. Und dann dachte ich so, jetzt frage ich doch mal, was sprecht ihr hier gerade? Was sind denn das für Sprachen, die da zusammenkommen? Ihr sprecht beide offensichtlich eure eigene Sprache. Dann waren das Polnisch und Ukrainisch. Und dann dachte ich kurz, wo ist da eure Schnittmenge? Weil ich so merkte, ihr seid ja Nachbarn, mehr oder weniger. Also wie macht ihr das jetzt miteinander? Und dann haben die das gesagt. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut, also ganz kurz, damit wir auch was mitnehmen. Das sind beides slawische Sprachen. Ja. Das Polnische ist Westslawisch und das Ukrainische ist Ostslawisch, ja? Und das Ukrainische ist nah am Russischen dran. Und die Buchstaben, wenn du die Schritte, das kenne ich von meinen Aufenthalten in Polen, das ist ja Lateinisch. Ich kann das ja lesen. Aber das Ukrainische ist wie das Russische Kyrillisch, was ich jetzt auch wegen meiner 2 Jahre Russisch in der Schule glücklicherweise lesen kann. Nicht, dass ich irgendwas verstehen würde. Und jetzt kommt's. Die Lexik ist die Deckung der Lexik ist bei Polnisch und Ukrainisch 70% und bei Ukrainisch und Russisch 62%, viel weniger. Lexik ist der Wortschatz. Das heißt, Deckung Polnisch, Ukrainisch, 70%, das ist schon eine ganze Menge. Die können die Wörter und die verstehen wir zum Teil dann übrigens auch. Das ist auch ganz lustig, dass es dann auch wieder eine Deckung mit uns gibt, ja?
Ja.
Verrückt, verrückt, verrückt. So, muss ich dir irgendwann noch vom Georgischen erzählen. Ich mache ja Listen mit Wörtern, die ich verstehe aus dem Georgischen. Die sind so lustig, dass ich Kartoffel auch verstehe, weil es bei denen dann Kartoffli oder sowas heißt. Lustig, lustig. So, aber was ich dir sagen wollte, der kurze Moment, als die ukrainische Frau sagte, oder ich sagte, das kenne ich, hatte auch ukrainische Menschen bei mir und ich kann so ein bisschen Russisch. Und dann sagt sie, nein, ich möchte nicht Russisch sprechen. Da hatte sie kurz so eine Traurigkeit.
Okay.
Und dann hatte die polnische Frau das so aufgegriffen und gesagt, nee, wir kriegen das schon irgendwie anders hin und so. Weil die polnischen Menschen ja nicht automatisch Russisch sprechen, das ist ja weiter weg. So, aber das fand ich dann ganz toll, dass ganz klar war, nee, möchte ich nicht so gerne, kriegen wir auch so hin. Und war ein trauriger Moment, aber auch ein schöner Moment, weil die andere sofort dazu kam und sagte, nee, kriegen wir hin, das machen wir schon, müssen wir nicht. Wir müssen jetzt hier nicht traurig werden, das schaffen wir. Und wie toll auch zu sehen, dass die wirklich da eine Chance kriegt, Ne, ich habe jetzt nicht nach ihrer Geschichte gefragt, weil dann auch noch andere Leute im Laden waren. Aber es war klar, wir kriegen das hin. Weil, auch wenn es sprachliche Barrieren kriegt, jetzt wird erstmal ein bisschen Deutsch gelernt und der Weg dahin ist steinig, weil es einfach eine fucking komplizierte Sprache ist. Merke ich immer wieder, wie privilegiert wir sind, dass wir die schon können. Wenn ich Deutsch lernen müsste, wie oft hätte ich schon aufgegeben?
Ja, Deutsch ist schwer. Alleine 32 finde ich schon wirklich...
Was für ein Kackwort.
Auf einem, wo ist die Logik, dass man zuerst die hintere Zahl nennt? Ja. 32 im Englischen, 32 ist viel logischer, viel einfacher.
Super,
aber wo kommt das her?
Machen wir.
Wer hat sich das mal ausgedacht? Die 2 als erstes zu nehmen, das nervt mich übrigens, wenn jemand Telefonnummern diktiert.
Wie willst du die diktiert haben?
Genau. Und dann sagt er 86. Und natürlich, wenn du Telefonnummer aufschreibst, du schreibst
macht
sofort die 6
nicht.
Auf und sagt er 86. Ach, fuck, muss ich wieder. Ja. Da bin ich wieder durcheinander. Total unlogisch eigentlich. Auf der anderen Seite eine Feinheit auch.
Ja,
wieder,
also ich möchte auch bei Telefonnummern lieber so in Paketen 32 58 1107.
Absolut.
So finde ich es ganz gut. Und was ist denn, wie findest du das denn, wenn du von einer Rechnung, du musst was überweisen, ja? Und da steht die IBAN-Nummer. Ist es nicht verrückt, dass es bei manchen in Dreierpaketen ist und bei manchen in Viererpaketen? Da werde ich wahnsinnig.
Okay.
Und ich habe auch, obwohl meine Augen ja gut sind, ich habe auch Probleme, wenn da mehrere Nullen aneinander sind. Ich kriege die Nullen
natürlich
nicht gezählt.
Nein, das kriegt keiner gezählt.
Ach so, ist nicht 4, nur 5, bei mir
6,
das Problem?
Okay. Nein, überhaupt nicht. Ich muss da mit dem Finger diese Nullen abdecken. Ja klar, das geht es auch nicht. Damit ich sehe, die Null habe ich, die Null habe ich.
Ach, dann bist du auch so doof. Ja, okay. Dann sind wir beide doof. Wie nennt man das? Es ist bestimmt ein Phänomen. Ich habe neulich auch im Bett gelegen.
Normal.
Ich habe im Bett gelegen und gesagt, welche Arbeit könnte ich denn schreiben als Abschlussarbeit, wenn ich mein Studium noch beenden würde? Was wäre denn wirklich so bahnbrechend, dass ich das danach auch gleich zu einem Buch machen könnte und dann für ewig ausgesorgt hätte? Weißt du, welches Thema? Das ist doch zum Beispiel ein gutes Thema. Das Phänomen der Übernullifizierung.
Die Übernullifizierung, love it.
Das hat man nur bei der 0, das hat man nicht bei der 7.
Ich habe das auch bei der 7.
Oh.
Wenn da 6 Siebenen hintereinander stehen, kann ich dir nicht sagen, dass das 5
Aber
Siebenen sind.
Was
das
ist denn das wiederum für ein Phänomen? Warum habe ich denn in letzter Zeit ganz oft mit IBAN-Nummern zu tun, wenn ich, wie gesagt, mich mit Rechnungen auseinandersetze, mit so vielen Nullen drinne und gar nicht andere Zahlen, die sich so wiederholen oder in der Reihe sind?
Ja, naja, das hat mit der Bankleitzahl, mit der alten Bankleitzahl zu tun. Die hatte dann oft einfach 5.000, 6.000 oder ich meine, dass es dieser Bereich ist, dieser Zahl. Fies ist ja immer, wenn du deine IBAN angeben musst. Zum Beispiel, wenn du eine Entschädigung bei der Deutschen Bahn beantragst. Da musst du ja ausfüllen.
Kennst du deine
ausfüllen.
Auswendig?
Nein, obwohl sie alles eigentlich von dir schon haben in deinem Konto, in deinem Login.
Ja.
Wollen sie das natürlich alles nochmal haben. Und jedes Mal muss ich dann wieder in meine Übersicht gehen.
Gut.
Dann kopiere ich mir die IBAN und dann nimmt aber das System diese IBAN nicht, weil da diese Lücken sind.
Ja.
Dieses System möchte das ohne Lücken haben. Einfach.
Aber Chrissy, das ist also, wäre den Anfängen. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte das nicht. Ich weiß, dass ich es nicht aufhalten kann, aber ich stemme mich so dagegen. Natürlich ist die Zukunft, dass du irgendwie nur so einen Dödelchip hast und der wird dir einmal so kurz unter die Haut gedonnert und dann hältst du das überall hin und dann muss kein Mensch mehr irgendeine Nummer von irgendwo abschreiben und unsere und dann sind und die Gespräche, die wir jetzt führen, die sind dann versteht kein Mensch mehr. Aber ich mag das. Ich mag das, dass man sich dann nochmal die Mühe machen muss, nochmal was abzuschreiben. Ich weiß, dass das viele Leute als Zeitverschwendung empfinden. Aber das ist genau die Zeit, die ich gut finde, wo man nochmal da sich kurz besinnt und was aufschreiben muss. Also ich bin jetzt wieder Menschen begegnet, die nicht mehr schreiben. Weil es keinen Grund mehr gibt, weil sie alles digital machen und alles in.
Ich bin aber clever, ne?
Was denn?
Na, wenn ich bin clever, ne? Weil wenn ich das auf dem Smartphone eintrage, habe ich meine Nummer abgespeichert. Ja. Denn es gibt ja die Funktion Textersetzung. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich AN tippe, sage ich, möchte ich folgenden Text stattdessen haben. Und dann kann ich einen ganzen Satz hinschreiben. Meinetwegen, Anke ist meine beste Freundin. Ja. Dieser ganze Satz würde kommen, wenn ich nur AN eingebe. AN.
Furchtbar.
Das ist eine Textersetzung.
Aber du willst doch schreiben an Tagen wie diesen.
Und das war ein ganz blödes Beispiel.
An der Nordseeküste.
Dann würde ich sagen AN1. Und dann kommt dieser Satz, weil das passiert mir nicht aus Versehen in einem laufenden Text. So. Du hast recht, AN ist blöd, weil ich schreibe natürlich dauernd AN. Ja. Das würde keinen Sinn machen, wenn dann der Satz kommt. Du hast völlig recht, hast du super aufgepasst. Okay. Stimmt, das war idiotisch. Aber nehmen wir mal, ich merke mir AN1. Ja. Und dann habe ich damit diesen ganzen Sermon, der da folgt. Wow. So kann ich also Text ersetzen.
Und so machst du es mit der Nummer, du Schlauer.
Das kannst du übrigens auf deinem Rechner, vor dem du gerade sitzt, kannst du das auch. Also da geht es auch theoretisch.
Nur weil ich es kann, muss ich es ja nicht machen.
Überhaupt nicht. Nein, und wenn ich IBAN schreibe, IBAN, kommt sofort.
Du schlaues Ding.
I know, ich bin der Cleverle.
Cleverle. Du bist der Cleverle. Ich bin Cleverle.
Ja, da kommt Ivan. Obwohl, oder habe ich noch was anderes? Du siehst, ich weiß schon gar nicht mehr, wie meine Kürzel lautet. Weil Ivan schreibt man auch, aber Ivan schreibt man selten. Das Wort Ivan schreibst du von dir aus eigentlich nie in einem Text, sondern man will immer deine Ivan. Aber das Wort Ivan schreibe ich eigentlich
ich
nicht. Deswegen macht es total Sinn.
Ivan.
IBAN.
Ah, wir müssen noch ein bisschen durchhalten, dann geht dieses IBIMS auch an uns vorbei, ohne dass wir es jemals eingesetzt haben.
Es ist doch vorbei.
Ist vorbei, schon. Super.
Ja, IBIMS gibt es,
glaube ich. Und was wollte ich denn gerade? Achso, als ich dich eben fragte, ob du deine auswendig kennst, habe ich kurz gedacht, sowas wie Personalausweis, Reisepass, IBAN. Ja. Diese Nummern kennt meine Schwester alle auswendig.
Echt, das ist cool.
Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also ich neige dann auch ganz schnell, ich neige auch dazu, dann ganz schnell zu denken, ich bin einfach dumm, schade, ich bin so dumm.
Nein, natürlich
nicht. Nee, das ist
nicht
normal, ne, dass man das alles auswendig kann.
Wenn man allerdings viel reist, dann braucht man permanent natürlich, weil man Visum beantragen muss oder die ESTA oder für die Amerikaner oder so, dann braucht man natürlich, oder man fliegt ganz viel, dann braucht man natürlich ständig seine Ausweisnummer. Und ich denke mir jedes Mal,
jetzt lernen Sie doch.
Auswendig lernen. Ich will die jedes Mal auswendig lernen. Habe ich auch noch nicht
geschafft.
Kennst
du meine Telefonnummer auswendig?
Nein. Ach so, nein, kenne ich nicht.
Kennst du deine?
Früher kannte ich deine Festnetznummer.
Ich auch.
Aber inzwischen nicht.
Kennst du deine Telefonnummer?
Ja. Machst du Witze?
Ja, von Berufs, also nicht mehr so viel. In der Wochenshow habe ich
Witze. Ich kenne meine Telefonnummer, ja. Die kenne ich. Die ist allerdings auch
leicht. Darüber hinaus?
Ich würde sie aber auch kennen, wenn die.
Darüber hinaus? Wie viele Telefonnummern kennst du auswendig?
Wirklich nur 3 oder 4.
Cool. Okay.
Mehr kenne ich nicht auswendig.
Ich kenne wirklich nur meine.
Mittlerweile kennt man nur Namen.
Ich kenne keine andere.
Ich kenne die von meiner Schwester und ich kenne die von meiner Frau. Und dann hört es. Und und natürlich, gut, ich kenne die zu Hause, meine Eltern oder sowas. Die Festnetznummer kenne ich auch. Aber die Handynummern schon wieder von den Eltern kenne ich auch schon wieder nicht. Ich glaube, das kennt aber auch so gut wie keiner, weil wir nur mit Namen arbeiten. Es ist ja, wenn man von einem Smartphone oder Handy telefoniert, dann sind da Namen drin und die wählt man natürlich.
Aber kannten unsere Eltern noch die Telefonnummern von allen NachbarInnen und ArbeitskollegInnen?
Bestimmt. Ich kenne noch, eine Festnetznummer von vor 20 Jahren.
Ich auch, von unserem.
Ich kenne zwei meiner Festnetznummern. Meine letzten beiden Festnetznummern kenne ich noch.
Wie gingen die?
Ich kenne 32801 war eine.
Ich kenne nur 02.
Und 4291, das war noch vierstellig.
Größrad 02205-81404 war unsere Festnetznummer. Und da hat man so eine Melodie im Kopf, nicht wahr? 02205-81404. Ich könnte da nicht 81407. Nee, warte. Da würde ich ja selber diesen kleinen Störmoment haben dann.
Ja. Herrlich. Du, zum Schluss will ich dir noch ganz kurz von einem Buch erzählen. Es geht nochmal um Kunst. Ja. Es geht um einen Fälscher. Und zwar dieses Buch hat geschrieben ein Kollege von uns, ein ehemaliger.
Nein.
Ja, wer? Patrick van Oudijk.
Patrick van Oudijk, oh mein Gott, der kleine Wusel.
Der
war immer so wuselig. Ich dachte immer, wenn er sich jetzt mal 3 Wochen nicht die Haare schneidet, dann wächst er zu.
Wirklich?
Ja, ich fand ihn nur so haarig. Das war ein ganz angenehmer Zeitgenosse.
Ja, der Patrick, ja vor allem, der hat auch so viel gemacht in seinem Leben schon. Ich weiß, er war mal, und das ist das als Patrick, an was ich mich als erstes erinnere, er war mal Roadie bei Mike Oldfield. Zum Beispiel. Und ich erinnere mich noch, und das ist wirklich über 20 Jahre her, dass irgendwann mal quasi, ich habe so eine Erinnerung und ich hoffe, es ist nicht falsch, dass irgendwann oben mal ein Klavier irgendwie runterfiel, was gerade an dem Kran war. Aber vielleicht überhöre ich das jetzt auch gerade, weil das ist ja richtig gefährlich. Ich habe nur in Erinnerung, dass er das mal so erzählt hat. Er war aber mehrfach unterwegs mit Musikern. Als Roadie bei Mike Oldfield. Wirklich ganz lustig. Naja. Und Patrick hat ein Buch geschrieben. Er ist ja halb Niederländer, halb Deutscher. Mhm. Und er hat ein Buch geschrieben, Der falsche Vermeer. Und ich habe auch richtig Spaß gehabt bei diesem Buch.
Ach, Vermeer ist echt ein Problem. Ich musste bei Wer steht mir die Show, wurde ich im Finale gefragt, was der Vorname von Vermeer ist. Und natürlich kennt man Vermeer unter anderem von The Girl with a Pearl Earring, genau. Also das, was mit Scarlett Johansson verfilmt wurde. Und ich war neulich in Amsterdam und wollte unbedingt auch ein Vermeer live sehen und habe dann die Frau mit der Milchkanne, mit der Kanne gesehen. Unglaubliches Bild. Aber wieder ist mir der Vorname flöten gegangen. Ich stehe davor und gucke mir das an. Und ich habe dann, weiß ich gar nicht, bei Wer steht mir die Show, habe ich gedacht, ach, ich schreibe einfach Peer oder ich habe irgendwas geschrieben, was aber Bullshit war.
Ja, es ist Johannes. Ja. Johannes. Klingt auch so Johannes. Oder Johann?
Johann?
Johann Vermeer?
Johann Vermeer?
Ich glaube Johannes. Jan.
Okay. Jan!
Oder, ich glaube, er hieß Johannes.
Ich möchte das nie wieder vergessen, verdammt.
Ich glaube, er wurde auch Johannes genannt, aber er hieß, okay, lass mich kurz gucken, weil ich das ja aus dem Roman weiß. Jan Vermeer von Delft, glaube ich, weil aus diesem Ort kommt. Ich glaube, Jan Vermeer von Delft. Spricht er erst schön niederländisch aus?
Jetzt fällt mir erst ein, und der Joko wusste das nämlich nicht. Aber der Joko hat ja auch eine niederländische Vergangenheit oder hat irgendwie an der Grenze gelebt oder so. Eigentlich hätte er es wissen können, aber er wusste es nicht. Und ich wusste das erst nicht, weil der gar nicht, ich habe ihm dann auch zum Abschied noch irgend so ein Kunstbuch geschenkt, weil der eigentlich zu Kunst gar nicht so die Beziehung hat, so eine lexikalische. Ja. Aber wie toll, darüber hat Patrick van Oudijk geschrieben. Über welches Bild denn?
Nein, nicht über ein Bild. Er hat das Buch heißt ja Der falsche Vermeer. Und zwei Sätze nur kurz zu der Story. Wir sind im Jahr 1945 in Amsterdam. Der Krieg ist gerade zu Ende. Die Deutschen waren ja die Besatzer. Und jetzt war natürlich immer die Frage, wer war im Widerstand? Wer war der Tolle? Und wer war Kollaborateur und hat mit den Deutschen zusammengearbeitet?
Ja.
Und dieser Maler, um den es geht, der heißt hier Jan van Elst, gehört eher so zu den Kollaborateuren. Und er sitzt im Gefängnis jetzt gerade, weil er auch zum Beispiel ein bedeutendes Werk von Vermeer an Hermann Göring verkauft hat. Das war ein großer Kunstliebhaber und die hatten ja so gehofft, dass sie da gut an alte holländische Meister kommen für ihre persönliche Sammlung. Also völlig absurd eigentlich. Und dieser Maler sitzt jetzt also und wartet auf seinen Prozess. Und dann geht aber eine Art Skandal los und du hast eine junge Reporterin, das ist Meg von Hettema, und die kommt der ganzen Sache so ein bisschen auf die Spur. Und es geht um die Frage, dieses Bild, das der Göring da hat, ist das ein falscher Vermeer? Wird er damit vielleicht sogar zum Helden, dieser Künstler? Und darum geht es.
Wo spielt das denn?
In Amsterdam. In den Niederlanden. So. Und der historische Hintergrund, den gibt's eben auch. Und er basiert wirklich auf dem Leben eines echten Fälschers und der hieß Van Meegeren. Und er hat in den 30er Jahren Millionen damit verdient, dass er Bilder gemalt hat und als Vermeer ausgegeben hat. Und alle sind auf ihn reingefallen. Museumsdirektoren, reiche Sammler, Kunsthistoriker sind alle auf diese Fälschung reingefallen. Und eben auch Hermann Göring. Das Bild damals, das Göring hatte, das hieß Christus und die Ehebrecherin. Und im Nachhinein stellte sich fest, es war eine Fälscherin. So, und du erfährst in diesem Roman von Patrick natürlich so einiges
Fälschung
darüber.
Eine Fälschung oder eine Fälscherin hat das gemacht?
Eine Fälschung.
Es war eine Fälschung.
Von einem Fälscher. Und du erfährst natürlich einiges darüber, wie gefälscht wird. Und
das ist ja toll, das Kunsthandwerk an
sich. Das ist so spannend, denn und wir reden jetzt von diesem echten Künstler, der also wirklich Vorbild war für diese Geschichte, dieser von Meegeren, der echt war.
Ja,
der
ja.
hat zum Beispiel eine eigene Farbe erfunden. Er musste eine eigene Farbe erfinden. Mhm. Und zwar eine Bakelitfarbe, denn du hast das Problem, wenn du ein Bild aus dem 16. oder 17. Jahrhundert fälschen möchtest, dann ist das Problem, dass die Ölfarbe natürlich nie so durchgetrocknet ist, wenn du es jetzt fälschst, wie es eigentlich sein müsste, weil das echte Trocknen aus dem 16., 17. Jahrhundert dauert manchmal Jahrzehnte, manchmal Jahrhunderte.
What?
Bis die Farbe trocken ist. Und deswegen hat man diesen ganz einfachen Alkoholtest. Der ist so ganz üblich, wenn man ein Gemälde auf Echtheit prüft. Das ist ein Lappen mit 96% Alkohol und du wischst mit diesem Lappen über das Bild. Und normalerweise bei Fälschung bleibt einfach die Farbe dran hängen, weil sie noch nicht 100 Jahre getrocknet hat. Das ist der ganz einfache Alkoholtest. Mit dem man Fälschungen zum Beispiel entlarvt. Fand ich auch mega. Und damals zur Zeit von diesem anderen Fälscher in den 30er Jahren, 1930, Da war gerade dieser Stoff Bakelit erfunden. Hast du schon mal gehört? Bakelit?
Ja, da klingelt was. Ja, was ist das denn?
Ich glaube, so ein Telefone bestehen zum Beispiel aus Bakelit. Das waren, glaube ich, so zwei flüssige Bestandteile, die durch Druck, Hitze, durch Trocknung steinhart werden. So.
Bakelit.
Ja, und du hast also Telefone, Elektrostecker, Modeschmuck, die aus Bakelit, Bakelit gemacht wurden. So.
Wie schreibt man das? Wie backen?
Nee, nur mit K. Bakelit. B-A-K-E-L-I-T. Also ein Kunststoff, der damals erst erfunden wurde. Ja. Und er, dieser Fälscher, hat diese Ölfarben jetzt nicht mit Leinöl angerührt.
Wie die das früher gemacht haben,
ja,
wahrscheinlich?
Ja, auch um das Bild eben echt erscheinen zu lassen. Ja. Ist Leinöl super, nur es besteht den Alkoholtest nicht. Und das wusste er. Und er hat diese Farbe mit Bakelitbestandteilen angerührt, hat dann damit gemalt und hat dieses Bild in einem großen Elektrobackofen gebacken. Und die Farbe ist dann steinhart geworden und hat jeden Alkoholtest bestanden.
Nein.
Und da musst du erst mal drauf kommen. Und bis das geklappt hat, braucht es unendliche Versuche. Und am Ende war es einfach, ich glaube, der hat über ein Jahr, vielleicht auch länger,
nur experimentiert.
Immer wieder ein Bild in den Ofen geschoben oder Teil eines Bildes, ich weiß nicht. Das ist wirklich irre. Und am Ende war es ein Zufall, was sozusagen die richtige Kombination für ihn ergeben hat. Der hat also wirklich mit Temperaturen und mit Backzeiten hat er experimentiert. Und alles klappte auch irgendwann, nur das Bleiweiß, das er verwenden musste, weil es die Originalfarbe ist. Ich glaube, später hat man Zinkweiß genommen. Aber er musste quasi Bleiweiß nehmen. Dieses Bleiweiß wurde im Ofen gelb.
Oh, er konnte kein richtiges...
Verstehst du? Er hat immer versucht, immer länger, länger und eine andere Temperatur. Shit. Und er hat es jahrelang probiert. Okay. Ja, ist ja übertrieben. Also ich glaube, ein Jahr und länger hat er es probiert. Und das Bild wurde immer gelb. Und denkst du mal, das funktioniert ja nicht. So, und dann gab es diesen Zufall. Und er war zu der Zeit schon wirklich zermürbt von all diesen Fehlschlägen. Und dann machte er noch einen Versuch mit 105 Grad. Und wollte dann kurz zum Arzt. Er hat darüber in einer eigenen Biografie auch mal geschrieben. Es ist nicht so ganz klar, wo er hin wollte. Oder er hat seine Frau irgendwo hingefahren. Auf jeden Fall hat er so den Ofen ganz niedrig gedreht, auf 105 Grad, weil er kurz weg musste.
Ja.
Und dann dauerte es aber nicht nur eine Stunde, sondern er hat eine Reifenpanne und war erst nach 2-3 Stunden zu Hause. Und er war sicher, jetzt ist alles verbrannt. Und siehe da, 105 Grad und 2-3 Stunden hat funktioniert. Und damit hatte er die richtige Konstellation. Ich finde es total spannend, wie raffiniert der auch letztendlich war oder aber auch überhaupt durchzuhalten. Irgendwann gibt man doch auf und denkt, es wird nicht funktionieren. Und er hat es immer wieder probiert. So, und dann vielleicht noch das als letzte kleine Geschichte. Du brauchst ja, um so ein Uraltgebilde zu haben, brauchst du ja so ein bisschen dieses Rissige. Das nennt man Krakelé. Du kennst das
Krakelé,
natürlich.
Krakelé. Lecker, so ein Cheese-Dip.
Und der hat auch einen Trick gefunden, um quasi dieses alte Krakelé, das sieht dann aus wie so ein ausgetrocknetes Flussbett, weißt du? Um das reinzukriegen und die Gemälde dann auf alt zu trimmen. Da kommt dann so Hausstaub rein und ein bisschen Dreck oder was. Und die Frage ist aber, wie kriege ich dieses Krakelé hin? So, das kriegst du hin, wenn du so eine Fälschung machst. Dann brauchst du ein Originalgemälde aus dem 17. Jahrhundert. Und es gab genug damals.
Du brauchst
ein Originalgemälde.
Ja.
Dann kratzt du die ganze Farbe ab.
Dann kratzt
du das ganze Bild ab. Was man halt so abbekommt, alles was geht. Bis zu dieser Grundierung. Und in dieser Grundierung steckt immer noch das alte Krakelé. Und darauf malst du dann mit der Bakelitfarbe. Und die Farbe, die
zieht... Du brauchst die Leinwand einfach.
Du brauchst die Originalleinwand. Du brauchst auch übrigens den Originalrahmen.
Na klar,
jeder sieht sonst, der Rahmen ist nicht echt. Die Nägel sind nicht echt.
Die Nägel,
du nimmst
das Holz,
also einen Originalrahmen für deine Fälschung mit den Originalnägeln und diese Originalleinwand. Auf der malst du dann deine Fälschung mit der Bakelitfarbe. Diese Farbe zieht ein und wenn du sie dann backst, dann verbinden sich die Schichtungen der alten Grundierung und der neuen Farbe. Und wenn das Gemälde dann ausgekühlt ist, dann drückst du das Bild, du quetscht es, du ziehst es über Tischkanten und dadurch dringt das alte Krakelé durch die neue Farbe nach außen. Es klappt aber auch nur wiederum mit Bildern aus dem 17. Jahrhundert, weil da das Krakelé scharfkantiger ist, als es früher mal, als später dann mal war. Aber für diese Zeit passte es perfekt. Und dann kommt da noch, was weiß ich, Hausstaub rein und sowas. Und das alles habe ich so erfahren in diesem Roman von Patrick, ja. Der falsche Vermeer. Ein mega spannendes Metier, wenn du mich fragst.
Und aber du hast keinen Kontakt aufgenommen zu Patrick van
Oudijck? Doch, der Patrick hat es mir mal geschickt, dieses Buch.
Ach so.
Ja, er hat es mir geschickt und es lag dann, weil ich so viele andere Bücher hatte und es lag die ganze Zeit da. Und,
ja.
Und irgendwann habe ich aber die Zeit gehabt, oh, jetzt kann ich das Buch lesen und das war jetzt der Fall. Und so eine schöne Geschichte, fast auch schon so ein Schmöker, jetzt richtig gut gefallen und es war spannend, wie du siehst. Der Patrick van Oudijck und ich soll dich auch ganz herzlich grüßen.
Danke. Ja, wir hatten es immer schön. Wir haben ja bei ZIP zusammengearbeitet, ja, zum Beispiel.
Im Radio damals vor 20 gemacht. Jahren ja. Und länger.
Ach toll. Mhm. Da wünsche ich ihm aber viel Erfolg damit.
Ja. Der falsche Vermeer. So, Leute, das war's für heute. Es ist lang geworden. Es war hier die ADEM hat uns natürlich alle gepackt und jetzt mussten wir einfach quatschen.
Ja.
Und ich wusste nicht, dass du dir das Tutti-Heftli besorgst. Ich hab
nicht, war das nicht ein Auftrag?
Nee. Das war kein Auftrag. Du hast gesagt,
aber
du besorgst es dir.
Warum schickst du mir denn deinen Aufkleber?
Damit du siehst, wie die Bilder aussehen. Wie die Aufkleber aussehen. Und ich wollte hier abwarten, wie du abgehst. Und ich wollte hören, wie du die Woche darauf reagierst. Und ich hätte dir eine Box geschickt.
Nein.
Ja, wenn du gesagt hättest, ich habe die Bilder alle schön so... Na gut, ich meine, du hattest nichts zum Einkleben, weil so schnell habe ich das Heft nicht besorgen können. Aber ich habe mir gedacht, wenn du nochmal davon redest und sagst, wie cool du das findest... Denn es kostet ja auch ganz viel Zeit und ich wusste nicht, ob du die Zeit und die Ruhe hast, auch wirklich einzukleben. Aber du hast es dir selber gesagt, das hat mich jetzt überrascht. Ich finde es geil. Du bist gut. So, Leute, wir hören uns alle mit euren Geschichten wieder am kommenden Donnerstag.
Bis dann, Jamal.
Bis dann, Emre.